Susanne Constanze Weber liest nun Die Tiefe der Zeit von Petra Gangelbauer.
Es fächelte und flügelte von allen Seiten. Es sirrte. Das Kind fand sich in der Wärme des großmütterlichen Schoßes und empfand sich so sehr zu Hause, als wollte es dort für immer bleiben. Es rieb das Gesicht am hauchdünnen Stoff des Hauskleids der alten Frau, sah mit geschlossenen Augen in die Tiefe des geblümten Musters, ein Nachhall von Blau und Rot, von Rosa und Grün, sammelte sich in seinem Gedächtnis. Und das Gedächtnis glich einer vertieften Geste. Und das Gedächtnis tut es heute noch. Manchmal bewegte das Kind den Kopf, die Sonne, die Mitte, ein wenig weg von diesem warmen Nest, lauschte kurz, blinzelte, bewegte zögernd die Augen, als suchten diese eine andere Jahreszeit, einen anderen Ort. Doch es war Sommer, durch und durch. Dann wieder bewegte das Kind seine Augen fluchtartig, als wollte es sich genau dieses einen Sommers vergewissern. Und es bewegte seine Innerseele zeitgleich mit den Augen. Die jedoch verschwand sogleich wieder, gemeinsam mit dem Kind im Stoffnest. Die Innerseele war ebenso lebendig wie zerbrechlich. Nach außen trug sie stets ein Lächeln, ein So-Sein. Das Kind dahinter allerdings versenkte sich in jedem Augenblick nicht nur in der Tiefe der großmütterlichen Obhut, sondern auch schon damals in sich selbst. Und schon da, genau an diesem Ort, in diesem Sommer, mutete die Szene wie die früheste Erinnerung seines Lebens an. Es empfand ein kleines Glück, schaukelte innerlich, wie die Krone eines Bäumchens im sanften Wind. Und der Wind war jung. Er kämmte die Landschaft, die Grashalme, strich über die frischen Blüten. Und er streifte auch, viel später, mit einer seltsamen Melodie die Schneekristalle. In einer anderen Jahreszeit, in einem anderen Augenblick, in einem anderen Leben. Etwas im Kind war sich schon damals dessen bewusst. Das Kind mit dem braunen Haarschopf trug ein hellblaues Kleid, das über die Knie reichte. Die Beine, an deren Ende orange Socken und schwere Schuhe hingen, baumelten die Unterschenkel der Großmutter hinab. Ungewollt schlugen sie hin und wieder dort auf. Die Großmutter sagte dann nichts. Sie war einfach. Sie sprach nur hin und wieder ein Wort mit Gewicht zu ihm, strich ihm über den Kopf, antwortete auch anderen Stimmen, die das Kind absichtslos vernahm, doch dann schwieg sie wieder. Und sie schwieg viel. Und eigentlich immer. Sie sprach vielmehr mittels Gesten und Mimik. Die leuchteten in ihrem runden, faltigen Gesicht und muteten wie feinste Lebenszeichen an. Das Kind schwebte förmlich in diesem Schoß, und dieser Schoß schnitt jeden Schmerz aus der Hitze des Sommers. Jedes allzu frühe Erahnen, Erwachen, jede Frage, jede Notwendigkeit, eine Entscheidung zu treffen. Der großmütterliche Schoß war Antwort auf alles, war Licht, war Frau und Mann, war die Frucht eines Apfelbäumchens, war Farbe, Honig, Kirschblüte und Alter, war jung, war ewig. Diese Ewigkeit setzte sich in jeder Körperzelle des Kindes fest, als Bild, als Wort, als Klang. Als das Kind sich so vertiefte, war es in einer Welt aus Watte und Wald. Da tauchte es ab und alles wurde entbehrlich, weil es inmitten war. Es stieß auf diese Weise die Tore zu den Träumen und, ohne es zu wissen, zu den Tempeln auf. Es zauberte sich in diesen Augenblicken das Nichts zu allem. War Tag und Nacht, Sommer und Winter, war schwarz, gelb, weiß und lila, war das ganze Spektrum, war Mädchen und Bub. In dieser Tiefe sahen ihm nur die Tiere zu. Marder und Bienen, Echsen und Vögel, vor allem Vögel. Das Kind war alleine und eben deshalb ganz. Und das Kind hieß Kind. Rund um das Kind und seine Großmutter flogen Insekten. Die Großmutter hob hin und wieder die Hand mit dem schwarzen Fächer, um diese zu verscheuchen und noch mehr, um das Kind zu schützen. Ihre Bewegungen waren regelmäßig und langsam. Jedes Mal, wenn sie die Insekten verscheuchte, räusperte sie sich. Bisweilen legte sie den Fächer auf den Boden und richtete mit beiden Händen ihren ergrauten Haarknoten zurecht, den eine Hornspange festhielt. Dann rückte sie den wackeligen Stuhl unter sich zurecht, indem sie das Kind mit einer Hand festhielt. Doch das Kind ließ sich durch diese kurze Erschütterung nicht aus der Erdbahn werfen. Es träumte weiter seinen Traum, auf der Großmutter liegend, und diese saß behäbig auf einem zu kleinen Stuhl vor einer Haustüre auf Beton. Der Beton trug die beiden mit Verlässlichkeit und Geduld und versperrte dem Kind den Weg in allzu tiefe Abgründe. Was morastig nach unten Richtung Erdmitte zog, blieb unter der harten Betondecke verborgen. Jeder allzu weiche Untergrund hätte womöglich das Kind und seine Großmutter versinken lassen, dem Kind schwere Träume und bedrohliche Szenarien eröffnet. Doch der Beton war auch überhitzt, denn es war ein heißer Sommer. Jede Berührung mit bloßen Füßen wäre für das Kind einer Verletzung gleichgekommen. Die Großmutter trug also das Kind jedes Mal, bevor sie sich, das Kind auf dem Schoß, vor das Haus setzte, die letzten Stufen des Hauses hinunter. Eine Zeremonie, ein unwiderrufliches Ritual. Sie tat es schwer atmend, denn dem Kind sollte nichts geschehen. Die schweren Schuhe an den feingliedrigen Füßen unterstützten das Ansinnen der Großmutter. Sie, aus grobem braunem Leder, waren jedoch gewissermaßen funktionslos und wirkten wie Gewichte, die das Kind eher nach unten zogen, als es vor der Hitze des Bodens zu schützen. Zu dem Beton und den schweren Schuhen kam auch noch ein Kopftuch, das bisweilen die Großmutter über ihrem Haarknoten trug, welches sie aber immer wieder an das Kind abtrat. Brannte die Sonne zu sehr vom Himmel, riss sich die Frau das Tuch vom Haar und bedeckte das Gesicht und beinahe den ganzen Oberkörper des Kindes damit. So lag das Kind dann von allen Seiten bedeckt auf ihr und atmete durch das Tuch. Der kleine, schlaksige Körper zeichnete sich wie eine Skulptur unter dem Tuch ab. Das Kopftuch erzählte in seiner Farbigkeit etwas von Wiesenblumen und Dörflichkeit. Hin und wieder setzte sich eine Biene darauf oder eine Fliege. Wenn der Wind darüber strich, blähte es sich gelegentlich auf und ermöglichte dem Kind, tiefer durchzuatmen. Und das Kind nahm dies alles an, ließ alles mit sich geschehen, nahm es gleichermaßen als Geschenk und Selbstverständlichkeit. So fand es sich in diesem sommerwarmen Raum aus Kleiderschürze, Kopftuch und einer großmütterlichen rechten Hand, die mitunter das im Wind sich bewegende Tuch niederdrückte. Das Kind war in einem Raum aus Sicherheit und Zeitlosigkeit. Dieses pure Auf-der-Welt-Sein hatte etwas von Schweigen, von Leere und Existenz. So sah das Kind auch ganz und gar davon ab, sich aufzurichten und in den nahen Garten zu gehen, dort mit Eimer und Schaufel zu graben oder auf den Zwetschgenbaum zu klettern, um von dort leichtfüßig ins Gras zu springen, der Katze nachzulaufen und sie am Schwanz zu packen, das Nachbarskind über dem Zaun zu hänseln, nichts von alledem. Und die ganze Welt schien diesen wunschlosen Traum mit ihm zu träumen. Das Bild fraß sich fest in seinem Gedächtnis, als Bild der ganzen Welt, als vermeintliche Sicherheit, so dass, was sich nicht erfüllen würde, ein Leben lang Überraschung sein sollte. Doch all das Unerfüllte war dann auch, viele Jahre später, wie ein plötzlicher Angriff auf eine Seelenfestung, auf eine Einheit aus Bub und Mädchen, Mann und Frau, Jugend und Alter. Denn das Unerfüllte kennt keine Entscheidung. Es schreibt disparate Geschichten. Als das Kind dem großmütterlichen Schoß entwachsen war, hielt es dennoch, schon ganz Mann, an dieser Wurzel fest. Handelte sich über die Jahre diese ersten und unverwechselbaren Erinnerungen entlang. Und als der Mann glücklich war und voll Leben, und als er den Arm um eine Frau legte und als er sie in sein Leben plante, leuchtete hinter seinen Augen das Bild der Großmutter. Und als der Mann sich in seiner Einsamkeit verlor und als er sich gegen den Rest der Welt abschottete und als er nur noch hinausging, wenn es unbedingt nötig war, den ganzen Tag in einem Schaukelstuhl vor dem Fenster hin und her wippend, da sagte diese kein Wort. Und als die Frau in ihm zu weinen begann, ob seiner Unbedarftheit im Umgang mit sich selbst, und als der Mann in ihm die Frau in sich ignorierte und sich selbst auftrug, in endloses Schweigen zu verfallen, da leuchtete hinter ihrem Auge das Bild der Großmutter wie ein geliebtes Irrlicht. Als das Kind dem großmütterlichen Schoß entwachsen war, hielt es dennoch, schon ganz Frau, an dieser Wurzel fest. Handelte sich über die Jahre diese ersten und unverwechselbaren Erinnerungen entlang. Doch ihre linke Körperseite schwieg. Sie ging nicht mit ihr, wenn sie ging, und hüpfte nicht, wenn sie sprang. Sie sang nicht, wenn sie sprach und träumte nicht. Alles andere an ihr bewegte sich frei und ungezwungen, holte sich blaue Flecken und Rügen, nahm die Welt in Angriff mit Kriegsgeheul. Ihre linke Körperseite jedoch kannte sich zu sehr, kannte die ihr eigenen Grenzen. Und sie hielt sich zurück, denn in Wirklichkeit, in der Wirklichkeit, die nicht ihre war, kam immer alles anders als erwartet. Ihre rechte Körperseite schwieg und kämpfte mit dieser rohen Verbissenheit, mit der ihr eigenen »wie auf einem Schlachtfeld«, sagte sie oft und lachte lauthals dabei. Das Schlachtfeld jedoch war mit den Jahren leer geworden, die Kriegerin über sich selbst gestolpert. Alleine sie weiß darum. Sie weiß es in ihrer Sprache. Sie kämpft jetzt gegen Schattenkrieger und reißt sich zusammen, mit beiden Körperhälften, schreiend, schweigend. Seine Körperseele ist eingegipst und hat die Größe einer Tablette, geschrumpft auf Augenmaß, gequetscht, zerbissen, verlebt. »Verschleißmensch«, sagte er sinnierend, bevor es soweit war. Er versucht es mit Nadel und Faden, versucht, die offenen Stellen an sich zu vernähen. Sie hält dennoch daran fest. An sich, an ihm, dem Fädchen, an dem Bild hinter ihren Augen, einem Bild ohne Worte, einem einzigen Gesicht unter einem Kopftuch. Als ich ihn kennenlerne, und sie durch seine Augen hindurch zurück in eine ferne Zeit blickt, und er mich nicht hört, mich nicht sieht, erzählt sie mir, es war an einem Sommernachmittag. Ich lag eingerollt im Schoß meiner Großmutter. Und er setzt fort. Auf einmal hörte ich laute, hohe Vogelstimmen. Ich sah auf und sah direkt über mir einen Schwarm Schwalben über den Himmel ziehen. Das war alles. Er rollt sich jetzt in sich zusammen und keiner kann ihn ausrollen. Sie wickelt sich in weiße Pillen, hart liegt sie da und zählt die Stunden. Doch beide erzählen ihre Geschichte und erzählen sie zeitgleich. Es fächelte und flügelte von allen Seiten.
Susanne Constanze Weber las Die Tiefe der Zeit von Petra Gangelbauer. Gestaltung Ilse Amenitsch, eine Produktion aus dem Landesstudio Steiermark. Redaktion Edith Ulla Gasser. Ilse Amenitsch gibt zurück an den Ö1 Kunstsonntag.